Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die deutsche Autoindustrie ist glücklich, denn um den Absatz von Elektroautos zu fördern, gibt es noch mehr Steuergelder als bisher schon. Viele Hartz-IV-Empfänger dürften ebenfalls überwiegend glücklich sein nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts heute. Und die Deutschen insgesamt, wie zufrieden, wie glücklich sind sie? Einmal im Jahr wird ein Glücksatlas veröffentlicht zum Lebensglück der Deutschen, in dem zumindest Stimmungen wiedergegeben werden. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus auf die Wasserstoffkonferenz der Bundesregierung schauen und auch nach Shanghai blicken, auf die internationale Handelsmesse China International Import Export. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Zum Start widmen wir uns dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Leistungskürzungen von Hartz-IV-Empfängern. Wenn sie Auflagen der Jobcenter nicht nachkommen, sind die Sanktionen rechtens oder nicht, war die Frage. Und wir wissen ja inzwischen, die Antwort lautete nicht Ja oder Nein, sondern war differenzierter. Mehr dazu aus Karlsruhe von Gigi Deppe.
Darf Menschen, die finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen, das Geld gekürzt werden, wenn sie nicht richtig mitmachen? Der Vizepräsident des Gerichts, Stefan Habart, sagte dazu in seiner Einführung:
Diese Frage ist gesellschaftlich stark streitbefangen, politisch hochkontrovers und juristisch schwierig. Der Senat hat sie nach intensiven Beratungen im Ergebnis einstimmig beantwortet.
Das Gericht findet, das Grundgesetz erlaubt Bestrafung. Es findet aber auch, dass der Staat zu weit geht, wenn er den Menschen teilweise 60 oder sogar 100% ihrer Leistungen streicht.
Das Grundgesetz schützt Hilfebedürftige. Es baut ihnen Brücken in eine bessere Zukunft. Der Gesetzgeber darf verlangen, dass Menschen, die staatliche Mittel in Anspruch nehmen, diese Brücken auch beschreiten. Er unterliegt aber strengen Anforderungen, wenn er vorübergehend die Mittel entzieht, die zum Leben erforderlich sind.
Nach dem bisherigen Gesetz müssen Jobcenter Sanktionen verhängen, wenn die Arbeitslosen nicht richtig mitmachen. Wenn sie zum Beispiel nicht zum vereinbarten Termin in der Behörde erschienen sind, werden 10% einbehalten. Bei schwereren Versäumnissen, etwa weil eine angebotene Arbeit nicht angetreten wurde, sind es 30%. Das steigern die Jobcenter bei Wiederholungen, sodass mitunter 60 oder sogar 100% der Leistungen gestrichen werden. Gerade 100% ist ein harter Eingriff, denn das bedeutet oft auch, dass Miete und Heizung sowie die Krankenversicherung wegfallen. So geht das nicht, sagen die 8 Richterinnen und Richter des ersten Senats. In der mündlichen Verhandlung im Januar sei deutlich geworden, dass es noch viele offene Fragen und keine umfassende wissenschaftliche Untersuchung dazu gebe, ob das mit den harten Sanktionen wirklich funktioniert. Immer wieder sagen die Richter, ja, der Gesetzgeber hat einen Spielraum, um solche Fragen zu regeln. Aber hier geht es um die Existenz von Menschen. Da ist strenger hinzuschauen, nützt das wirklich etwas? Verfassungsrichterin Susanne Beer, die Berichterstatterin, ist da skeptisch.
Die Erfolgsquote ist teilweise sehr begrenzt.
Die Richter verlangen auch mehr Flexibilität. Geld streichen ja, aber nicht immer gleich 3 Monate. Macht der Arbeitslose die Sache wieder gut, kann es auch früher wieder die vollständige Summe geben.
Es muss den Betroffenen zudem tatsächlich möglich sein, die Minderung existenzsichernder Leistungen durch eigenes Verhalten in zumutbarer Zeit abzuwenden.
Für die Zukunft heißt das, verweigert ein Hartz-IV-Bezieher eine bestimmte Arbeit, können 30% von seinem Geld gestrichen werden. 60 oder 100% normalerweise nicht. Ein kleines Hintertürchen lassen die Richter offen. In Ausnahmefällen, wenn der Betreffende es in der Hand hätte, selbst wieder Geld zu verdienen und keinerlei triftige Gründe liefert, warum er das nicht tut, dann ist eine vollständige Kürzung doch noch denkbar. Das Ganze gilt ab sofort. Das Gesetz muss geändert werden. Die neuen Regelungen sind direkt anwendbar. Ab heute darf grundsätzlich nicht mehr über 30% gekürzt werden.
Soweit der Beitrag von Gigi Deppe und einige Reaktionen auf dieses Urteil fasst Klaus Hempel zusammen.
Der Kläger, der die Entscheidung erstritten hat, war heute nicht bei der Urteilsverkündung mit dabei. Dafür seine Anwältin Susanne Böhme. Sie sei sehr zufrieden mit der Entscheidung, nun sei der Gesetzgeber gefordert.
Das Wesentliche ist, dass tatsächlich dem Gesetzgeber vor Augen geführt wurde, dass die Regelungen, die mittlerweile seit 8 Jahren Anwendung finden und an denen immer starr festgehalten wurde, so mit dem Grundgesetz unvereinbar sind, dass er daran erheblich arbeiten muss, um diese Regelung weiter anwenden zu können.
Die Arbeit begann schon unmittelbar nach der Urteilsverkündung. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, beriet sich noch im Bundesverfassungsgericht mit dem Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Beide waren sich schnell einig, das Urteil muss sofort umgesetzt werden.
Die meisten Regelungen, die auferlegt sind, gelten ab sofort. Das betrifft vor allen Dingen die Tatsache, dass Sanktionen nicht über 30% sein dürfen und dass wir auf Härtefälle reagieren müssen.
Bis der Gesetzgeber die Vorschriften geändert hat, bleiben die bisherigen Regelungen in Kraft. Sie dürfen aber nur noch sehr eingeschränkt angewandt werden. So steht es im Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Bisher konnten Arbeitslose mit sehr harten Sanktionen belegt werden, wenn sie beispielsweise Jobangebote ablehnten. Dann mussten sie damit rechnen, dass ihnen erst 30%, dann 60% der Hartz-IV-Leistung gekürzt werden, im Extremfall sogar die komplette Unterstützung. Das geht nach dem Urteil nicht mehr. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, sagte, den Jobcentern in Deutschland würden noch heute konkrete Vorgaben gemacht.
Wir wissen, dass wir nicht mehr sanktionieren wollen im Erwachsenenbereich zu 60% und zu 100% und auch nicht in die Kosten der Wohnung. Das werden wir heute den Jobcentern mitteilen, dass das nicht mehr passiert. Und die ganzen anderen Fragen, der starre Rahmen der 3-Monats-Frist, wie wir das lösen, wie wir mit den Betroffenen umgehen, mit nicht rechtskräftigen Bescheiden, das müssen wir jetzt mit der Bundesregierung klären. Da lohnt jetzt kein Schnellschuss.
Das Urteil gilt im Übrigen nicht für Arbeitslose, die jünger als 25 sind. Für sie gelten Sonderregelungen. Ihnen kann sehr viel schneller die komplette Stütze gestrichen werden. Ob das verfassungskonform ist oder nicht, dazu hat sich das Bundesverfassungsgericht nicht geäußert. Bundesagenturchef Scheele sieht dennoch Handlungsbedarf.
Na, der Tenor liegt nahe, dass auch im U25-Bereich, also im jugendlichen Bereich, bei 60% und 100% jetzt genau geguckt werden muss. Aber auch das obliegt gerade den Gesprächen zwischen uns und der Bundesregierung, die jetzt auf Mitarbeiterebene geführt werden. Wir wollen schauen, wie wir vorgehen.
Die Vertreter der Opposition begrüßten das Urteil. Katja Kipping, Parteichefin der Linken, sprach von einer historischen Entscheidung.
Dieses Urteil gibt uns Rückenwind für den weiteren politischen Kampf für Sanktionsfreiheit. Und ich würde sagen, was wir heute erlebt haben, ist ein echter Quantensprung auf dem Weg hin zu sozialen Garantien.
Sowohl die Linken als auch die Grünen wollen die Sanktionen streichen. Sven Lehmann, Sozialpolitiker der Grünen, kündigte an, den Druck auf die Bundesregierung zu verschärfen.
Wir werden weiterhin als Oppositionsfraktionen Druck machen im Bundestag und auch natürlich auch im Schulterschluss mit den vielen Verbänden, Initiativen und Menschen, die für eine sanktionsfreie Existenzsicherung eintreten. Das heißt, es ist ein Etappensieg für die sozialen Grundrechte, aber die politische Debatte um Sanktionsfreiheit muss weitergehen.
Nach dem Urteil sind Sanktionen grundsätzlich zulässig. Sie müssen aber verhältnismäßig sein.
Reaktionen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, zusammengestellt von Klaus Hempel. Glück und Glücksgefühle sind messbar. Diese Ansicht ist zumindest die Deutsche Post und stellt seit einigen Jahren schon einmal jährlich den Glücksatlas vor, in dem nach bestimmten Kriterien aufgelistet wird, wie zufrieden und glücklich die Deutschen sind und warum sie es sind. Die heute vorgelegte neue Untersuchung zeigt, unser Glücksniveau ist auf einem Stand so hoch wie nie zuvor. Und jetzt nicht gleich rummäkeln an den Untersuchungskriterien, lauschen wir doch einfach mal glücklich und zufrieden dem Beitrag von Annika Krempel.
Trotz aller negativen Nachrichten hat die Zufriedenheit der Deutschen ein Allzeithoch erreicht. Aus guten Gründen, sagt Bernd Raffelhüschen, der für die Deutsche Post den Glücksatlas erstellt hat.
Weil wir sind so reich, wie wir noch nie waren. Die Einkommenssituation ist so gut, wie sie noch nie war. Wir haben unsere Arbeitslosigkeit im Griff. Wir haben die beste Wohnsituation, die wir jemals hatten in diesem Land. Davon hört man tatsächlich in den Medien immer nur das Gegenteil. Tatsächlich ist es aber so, dass wir 10 Jahre Wirtschaftswunder hinter uns haben. Und das spüren die Menschen auch. Sie spüren, dass es ihnen besser geht. Sie schätzen das so richtig ein.
Nicht nur das Finanzielle, auch die Familie und eine gute Gesundheit heben die Stimmung. Am glücklichsten sind laut Untersuchung erneut die Menschen in Schleswig-Holstein. Das liege vor allem an der Mentalität der Norddeutschen, die oft optimistisch eingestellt seien, sagt der Studienautor. Auf den hinteren Plätzen der Rangliste liegen die ostdeutschen Bundesländer. Doch die Lücke zwischen Ost und West schließe sich immer mehr.
Der Fakt, dass wir in einem absoluten Allzeithoch liegen, den haben wir Ostdeutschland zu verdanken, denn die Aufholprozesse waren ungemein. Wir hatten früher wirklich ein Tal der Tränen, durch das Ostdeutschland geschritten ist. Jetzt sind sie auf der fast selben Zufriedenheitsskala wie die Westdeutschen.
Insgesamt, so betont der Studienautor, seien die einzelnen Regionen sehr homogen, die Unterschiede in den Zahlen nur gering. Doch wie passen die Wahlergebnisse und Umfragen in Ostdeutschland, die eine große Unzufriedenheit vermuten lassen, zu diesen Ergebnissen? Deutsche Post-Vorstandsmitglied Thomas Ogilvy.
Ich glaube, Glück oder Lebenszufriedenheit hängt entscheidend damit zusammen, was ich tagtäglich privat erlebe. Wie meine persönlichen Beziehungen, Familie, Freunde sind, wie mein Wohn- und Freizeitumfeld ist und vor allem auch mein Arbeitsumfeld. Und wenn man darauf schaut, sehen wir eben, dass die Menschen in ihrem eigenen Leben sehr glücklich sind, auch wenn wir einige kontroverse gesellschaftliche Debatten haben.
Ein Schwerpunkt der Untersuchung lag in diesem Jahr auf dem Thema Gleichberechtigung am Arbeitsplatz. 2/3 der Befragten sind laut Studie zufriedener, wenn sie in gemischten Teams arbeiten. Unternehmen, die Gleichberechtigung angingen, haben demnach zufriedenere Mitarbeiter, so der Schluss des Postmanagers.
Wir sind auf einem guten Weg, aber da kann auch noch mehr passieren. Wenn man drauf schaut, dass immer noch eine Mehrzahl der Frauen sagt, dass sie das Gefühl haben, dass den Meinungen von Männern mehr Gewicht beigemessen wird, dann haben wir da noch Handlungsbedarf. Was wir aber auch sehen ist, dass überall da, wo auch von Arbeitgeberseite familienfreundliche Angebote gemacht werden, mehr topzufriedene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind. Und das ist nicht nur gut für die Menschen, sondern auch gut für die Wirtschaft.
Eine Mehrheit spricht sich in der Umfrage dafür aus, dass noch mehr für die Gleichstellung von Frauen und Männern getan werden muss.
Annika Krempel stellte uns den Glücksatlas 2019 vor. Bundesregierung und Autobauer wollen die Verbreitung von E-Autos in Deutschland mit neuen Milliardenhilfen fördern. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Katja Scherer.
Wie die Bundesregierung, die Länder und Vertreter der Autoindustrie in Berlin beschlossen, sollen die Kaufprämien für E-Autos erhöht und das bisherige Ladenetz ausgebaut werden. Für die Autoindustrie sind diese staatlichen Zuschüsse unter anderem wichtig, um E-Autos preislich konkurrenzfähig zu machen. VDA-Präsident Bernhard Mattes dazu.
Grundsätzlich sind elektrifizierte Autos, batterieelektrische oder auch Plug-in-Hybride durch die Batterie relativ teuer in der Herstellung und deswegen auch teurer im Preis.
Die Hälfte der Prämien zahlen Autohersteller dabei weiterhin selbst. An den neuen Subventionen gibt es auch Kritik. Umweltschützer und Opposition fordern weitergehende Maßnahmen für saubere Mobilität, zum Beispiel im Schienenverkehr. Die Lufthansa ist im aktuellen Tarifstreit einen Schritt auf die Arbeitnehmervertreter zugegangen. Das Unternehmen hat die Gewerkschaften UFO und Verdi sowie die Industriegewerkschaft Luftverkehr für morgen Abend zu einem Spitzengespräch eingeladen. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat für Donnerstag und Freitag zu ganztägigen Streiks aufgerufen. Die Lufthansa hat dagegen eine einstweilige Verfügung beim Arbeitsgericht Frankfurt beantragt, über die morgen früh entschieden werden soll. Für den Streikfall hat die Lufthansa ihren Kunden angeboten, ihre Tickets umzubuchen. Die OPEC stellt sich auf eine sinkende Ölförderung in den kommenden Jahren ein. Eigenen Angaben zufolge will das Kartell seine Produktionsmenge bis 2024 von jetzt 35 Millionen auf voraussichtlich knapp 33 Millionen Barrel pro Tag zurückfahren. Die Organisation erwartet perspektivisch einen leichten Rückgang des globalen Ölverbrauchs. Grund dafür seien die wachsenden Klimaschutzbemühungen westlicher Länder sowie der steigende Einsatz alternativer Kraftstoffe. Die Berliner Datenschutzbeauftragte hat ein Bußgeld in Millionenhöhe gegen die Deutsche Wohnen erlassen. Wie die Behörde mitteilte, habe man bereits im Juni 2017 festgestellt, dass das Unternehmen personenbezogene Daten von Mietern in einem Archivsystem gespeichert habe, bei dem nicht mehr erforderliche Daten nicht gelöscht werden konnten. Nun werden für die Deutsche Wohnen 14,5 Millionen Euro fällig. Das Unternehmen kann noch Einspruch erheben. Die USA wollen mit einem eigenen Infrastrukturvorhaben der neuen chinesischen Seidenstraße Konkurrenz machen. Handelsminister Wilbur Ross kündigte an, die USA wollten im Zuge des sogenannten Blue Dot Networks ihre Investitionen in Asien verstärken.
Katja Scherer mit den Wirtschaftsnachrichten. Die Aussage, dass Wasserstoff eine zentrale Klimatechnologie der Zukunft sei, wie sie heute die Bundesforschungsministerin vor der Wasserstoffkonferenz der Bundesregierung gemacht hat, diese Aussage ist wahrlich nicht neu. Zur Erinnerung, im November 2004 wurde die erste kommerzielle Wasserstofftankstelle in Deutschland eröffnet. Auch da bereits wurde von Zukunftstechnologie gesprochen. 15 Jahre später gibt es etwas mehr als 70 derartige Tankstellen. Das sind wahrlich keine stürmischen Wachstumsraten. Aber jetzt, da soll sich mal wieder alles ändern. Wie und was? Johannes Kuhn war auf der Wasserstoffkonferenz dabei.
Es klingt ganz einfach. Überflüssige Energie aus Solar- und Windkraft wird per Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt. Und dieser Wasserstoff dient dann als Wärmequelle in Stahlhochöfen, als Basis für künstliche Flugzeugkraftstoffe oder Antreiber für das Brennstoffzellenauto. Schon seit 2 Jahrzehnten gibt es Visionen, was Wasserstoff alles leisten könnte. Doch der Allzweckenergieträger steckt weiterhin in der Entwicklungsphase. Auf der Suche nach klimaschonenden Technologien soll er nun zu einer wichtigen Säule der deutschen Energiewende werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
In all diesen Bereichen, Wärmemarkt, Verkehrswende, Dekarbonisierung bei Chemie und bei Stahl, ergibt sich eine enorm zunehmende Rolle von Wasserstoff in den nächsten Monaten.
Bis Ende des Jahres will die Bundesregierung eine eigene Wasserstoffstrategie vorlegen und dann auch Fördermaßnahmen vorstellen. Auf einer Konferenz kamen nun noch einmal Experten, Politik und Interessenvertreter zusammen. Im Mittelpunkt der politischen Überlegungen steht der sogenannte grüne Wasserstoff, also zum Beispiel überzählige Windenergie, die dann in Wasserstoff umgewandelt wird. Jungfirmen in den norddeutschen Küstenbundesländern stehen dafür in den Startlöchern. Dort gibt es genügend Windparks. Doch die Umwandlung in Wasserstoff ist noch teuer und ineffizient, weil im Prozess zu viel Energie verloren geht. Weshalb der WDI für Erzeuger eine Befreiung von der erneuerbaren Energienstromzulage fordert. Der Wirtschaftsminister hält sich dagegen bedeckt.
Es ist so, dass wir natürlich auch darauf achten müssen, dass am Ende nicht nur noch einige Rentnerinnen und Rentner die EEG-Umlage zahlen, die in einer gewissen Größenordnung jedes Jahr anfällt.
Fest steht, dass die in Deutschland erzeugten erneuerbaren Energien nicht ausreichen, um den grünen Wasserstoffbedarf zu decken. Forschungs- und Entwicklungsministerium halten deshalb bereits im Ausland Ausschau. Michael Meister, Staatssekretär im Forschungsministerium.
Wir glauben, dass wir die notwendigen Mengen Wasserstoff nicht allein in Deutschland werden erzeugen können. Deshalb dringend Partnerschaften benötigen. Und unser Hauptfokus geht dabei nach Afrika und nach Australien, weil wir glauben, dass wir dort die notwendigen Potenziale haben.
Ob Deutschland zur Importnation werden kann, hängt auch am Transport. Und der ist beim Wasserstoff bislang nicht geklärt. Vor allem die Schwer- und Chemieindustrie hat in den kommenden Jahren dringenden Bedarf, will sie eine CO2-neutrale Produktion erreichen. Der Bedarf im Verkehr dagegen hält sich bislang in Grenzen. Verkehrsminister Andreas Scheuer mit den Zahlen zu Wasserstofffahrzeugen.
Wir haben 600 Fahrzeuge mit Brennstoffzellen auf der Straße, 84 Wasserstoffbusse, 30 Züge. Das sind geringe Zahlen.
Zwar will die Bundesregierung Brennstoffzellen-PKWs nicht aus dem Auge verlieren, doch Experten halten Großfahrzeuge für geeigneter. Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach.
Wir denken, dass insbesondere für schwere Fahrzeuge, für Busse oder LKWs das Thema Wasserstoff interessant sein könnte, gegebenenfalls für PKW auf der Langstrecke, weil ansonsten relativ viel Batteriekapazität und dann eben auch Gewicht mit herumgeschleppt werden muss, wenn man etwa reine batterieelektrische Fahrzeuge dagegen stellt.
Auch Schiffe und Flugzeuge könnten künftig mit Wasserstoffantrieben fahren. Allerdings ist die Marktreife solcher Technologien noch einige Jahre entfernt.
Johannes Kuhn über die Wasserstoffkonferenz der Bundesregierung, an der die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek nicht teilnahm wegen einer Reise nach China. Gemeinsam, unter anderem mit Frankreichs Präsident Macron, wollte sie bei der Eröffnung einer wichtigen Handelsmesse dabei sein. Und genau die ist unser nächstes Thema. Zum zweiten Mal erst findet in Shanghai die Messe China International Import Export statt. Eine riesige Handelsmesse mit hochrangigen Staatsgästen und Ausstellern aus 64 Ländern, auch aus Deutschland. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat die Veranstaltung zur Chefsache gemacht. In Zeiten des Handelskrieges mit den USA will er der Welt zeigen, dass China ein verlässlicher Handelspartner ist. Über die Eröffnung der Messe berichtet aus Shanghai Axel Dorloff.
Die chinesischen Staatsmedien mögen es gerne groß. Die China International Import Export diene der ganzen Welt. China setze mit der Messe einen globalen Trend, schreibt die Parteizeitung Global Times. Und China-Staats- und Parteichef Xi Jinping ließ es sich nicht nehmen, die Messe selbst zu eröffnen. Seine Botschaft: China als verlässlicher Handelspartner, als überzeugter Vertreter des Multilateralismus. China hat große Fortschritte gemacht, seine Importe zu erhöhen, den Konsum anzukurbeln und Zölle zu senken. Alles Teil unseres Bemühens, den chinesischen Markt weiter zu öffnen. Solange wir uns gegenseitig fair behandeln und zu Kompromissen bereit sind, wird es kein Problem geben, das wir nicht lösen können. Das größte Problem, das China seit fast anderthalb Jahren nicht lösen kann, ist der Handelskrieg mit den USA. Xi Jinping sprach in seiner Rede den Konflikt und die Vereinigten Staaten zwar nicht direkt an, betonte aber, wie wichtig Kooperation statt Spaltung sei, gab sich weltoffen statt protektionistisch. Wir sollten uns weiter einer gemeinsamen Entwicklung öffnen und den Austausch und die Kooperation vertiefen. Wir sollten darauf bestehen, uns an den Händen zu halten, statt Hände loszulassen. Darauf bestehen, Mauern einzubrechen, statt Mauern zu bauen. Ich sage, unser chinesischer Markt ist groß. Und wir heißen jeden willkommen, sich davon zu überzeugen. Viele EU-Staaten sind davon nicht überzeugt. Wie die Amerikaner prangern auch die Europäer seit Jahren Marktbeschränkungen, Protektionismus und Benachteiligungen in China an und fordern eine weitere Öffnung des chinesischen Marktes. Passend dazu gibt es in Shanghai einen gemeinsamen deutsch-französischen Vorstoß zu fairem Wettbewerb und zum Abbau von Handelsbeschränkungen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundesbildungs- und Forschungsministerin Anja Karliczek sind gemeinsam in Shanghai. Beide Staaten, so hieß es, eine das Eintreten für ein regelbasiertes internationales Handelssystem. Die Messe gilt auch als Versuch Chinas, sich im globalen Umfeld als Importeur zu präsentieren und der Wahrnehmung entgegenzutreten, China sei vor allem Produzent und Exporteur von Billigprodukten. Schützenhilfe kommt da von Alibaba-Gründer Jack Ma. Ich bin der Meinung, dass Chinas Konsumkapazitäten noch längst nicht von der Leine gelassen sind. China hat im weltweiten Vergleich bei weitem die größten Potenziale beim Inlandskonsum. Auch wenn der in den vergangenen Jahren bereits gestiegen ist, sind wir noch weit von unseren Möglichkeiten entfernt. Die China International Import Export in Shanghai mit hochrangigen Staatsgästen und Ausstellern aus über 60 Ländern findet nach 2018 bereits zum zweiten Mal statt. Die Messe geht noch bis Sonntag.
Axel Dorloff über die Messe China International Import Export. Für Aktienbesitzer war das gestern ein gelungener Start an der Börse in die neue Handelswoche. Der deutsche Aktienindex stieg deutlich und dann gleich so hoch wie noch nie in diesem Jahr. Die Frage war, kriegen die Anleger Angst vor der eigenen Courage oder bleiben sie zuversichtlich? Claudia Wehrle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main, wie ist denn die Lage wenige Minuten vor Handelsschluss?
Ja, sie warten so ein bisschen ab. Die Probleme sind ja eben angesprochen worden. Stichwort Handelsstreitigkeiten USA-China. Sie hinterlassen mittlerweile deutliche Spuren, nicht nur was die Konjunkturentwicklung betrifft, sondern auch an den Börsen. Kein Wunder, dass die Erleichterung groß ist, wenn sich eine Annäherung bei den Handelsstreitigkeiten abzeichnet. Der DAX pendelt heute um den Vortagesschluss, steht aktuell bei 13.146 Punkten.
Und zeigt sich ein ähnliches Bild an der Wall Street?
Ja, auch die Amerikaner dürften sich freuen, wenn es in Sachen Handelsstreitigkeiten zumindest zu einer teilweisen Einigung kommt. Denn auch die Amerikaner bekommen die Folgen der Auseinandersetzungen mittlerweile deutlich zu spüren. Dow Jones und Nasdaq-Index kurzzeitig heute auf Rekordhoch.
Sind die Händler auf dem Devisenmarkt in ähnlicher Stimmung?
Naja, der Euro gibt zum Dollar etwas nach, steht jetzt bei 1,1068 $. Auch der japanische Yen und der Schweizer Franken zeitweise unter Druck. Sie gelten ja als so etwas wie sichere Rückzugsorte in unruhigen Zeiten. Umgekehrt werden sie weniger nachgefragt, wenn sich die Stimmung an den Finanzmärkten etwas verbessert. Und das ist eben momentan der Fall.
Was tat oder tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite ist von -0,37 auf -0,33% gestiegen. Die Feinunze Gold kostet aktuell $1,484,21.
Dann schauen wir jetzt noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Da gab es heute ja eine Vielzahl von Unternehmensnachrichten, so unter anderem vom Wohnungskonzern Vonovia, bei dem die Geschäfte gut laufen. Was für Außenstehende ja oft eine zwiespältige Nachricht ist, weiß man ja, wie Wohnungskonzerne Gewinne machen. Wie sehen das denn die Anleger?
Ja, die Aktien von Vonovia 2,5% im Minus. Das will nicht so recht zu der geschäftlichen Entwicklung passen, denn der Immobilienkonzern kann von steigenden Mieten in den Großstädten profitieren, profitiert von Übernahmen im Ausland. Der Mietendeckel in Berlin ist nicht so relevant für Vonovia, denn nur etwa jede zehnte Wohnung befindet sich in der Hauptstadt. Von daher müsste der Aktienkurs steigen. Das tut er im Prinzip auch, und zwar, wenn man sich einen etwas größeren Zeithorizont anschaut, dann wird das ganz deutlich.
Der Softwarekonzern SAP will im nächsten Jahr zusätzlich sehr viel Geld an die Anleger ausschütten. Warum eigentlich und wie reagieren die Anleger?
Die Aktien heute leicht im Minus. SAP will interessanter werden für die Anteilseigner, soll attraktiver werden. Auf der einen Seite soll investiert werden, auf der anderen Seite sollen die Aktionäre einfach an der guten Geschäftsentwicklung beteiligt werden. Also man kann auch sagen, sie sollen bei der Stange gehalten werden.
Der Autozulieferer Schaeffler sieht sich geschäftlich auf Kurs, so jedenfalls die Einschätzung des Managements. Teilen die Anleger diese Einschätzung?
Ja, wenn eine Aktie 13,7% steigt, das kommt nicht alle Tage vor. Der Automobilkonzern ist einfach mitten im Umbau, reagiert auf die sich verändernden äußeren Rahmenbedingungen.
Claudia Werle fasste den heutigen Handelstag an der Börse in Frankfurt am Main zusammen. Meine Kollegin Enne Seidel begrüßt Sie dann gleich ab 17.35 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über Grosse und Graubner im Museum Küppersmühle Duisburg. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.